Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Ja, heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast da, Herrn Adriano Franz, den Boss, den Paten von AF Media Consulting GmbH, der für mich das hier alles ganz, ganz toll macht, sowohl den Podcast produziert, als auch die Social-Media-Aktivitäten betreut, die Website hostet, glaube ich, heißt das. Ja. Und ich bin da ganz, ganz froh darüber, dass Sie das mit Ihrem Team so klasse machen und ich fühle mich da bestens betreut. Und das ist die eine Besonderheit. Ich bin nicht alleine. Die andere Besonderheit ist, es geht jetzt gar nicht so sehr um psychiatrische Themen. Es geht um mich. Wer ist der Psychodoc? Und da ich da jetzt ungern über mich alleine einfach so erzählen möchte, habe ich gedacht, wir fragen jemanden. Hintergrund ist, es gab tatsächlich jetzt auch schon einige Anfragen, auch zum Teil, was mich sehr gefreut hat, von jungen Studierenden, die wissen wollten, ja, wie kommt man denn überhaupt in die Psychiatrie, außer als Patient? Was kann denn so ein beruflicher Weg sein? Und auch sonst ist da so ein gewisses Interesse. Da habe ich gedacht, bitte. Dienen wir das? Und Herr Franz wird mich dann jetzt gleich befragen, aber vielleicht möchten Sie selbst auch noch mal kurz was zu sich sagen.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung und möchte auch sagen, und Sie haben es ja auch schon gesagt, dass es nicht eine Eigenleistung ist, sondern wir als ganzes Team, und ich bin stolz und froh, sagen zu können, dass wir da Sie betreuen dürfen, vollumfänglich, und es macht mega viel Spaß, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen Sie heute in dieser Folge persönlich vorstellen, weil Sie, was das Thema angeht, ein Vorbild sind, auch persönlich, auch als Kunde, und bin froh, wenn wir das den Leuten jetzt auch näher bringen können, wer sie sind, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo wir hinwollen. Das ist natürlich auch ganz wichtig und würde da auch die erste Frage stellen wollen.
Darf ich übrigens gleich dazu sagen, die Fragen, ich weiß ungefähr, was jetzt gleich gefragt wird, aber ich habe mich nicht im Einzelnen darauf vorbereitet, es wird spontan werden. Mal gucken, was draus wird.
Genau, das, so, sind, die, genau, das sind die besten Interviews, weil auch das, natürlich habe ich zwei, drei Fragen rübergeschickt. Mhm. Aber ich denke, wir sind beide so frei, dass wir uns die Bälle ein bisschen zuschießen und am Ende des Tages einen vollen Erfolg erzielen. Kurz zu Ihnen. Ja, Sie heißen Herr Ulrich Seidel, haben einen Doktortitel. Aber können Sie mehr zu uns sagen? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wie alt? Wie ist auch der Beziehungsstatus? Denn auch wenn Sie lachen, das war schon an der einen oder anderen Stelle ein Thema.
Sehr gerne. Gut, also zunächst mal, ich bin 54 Jahre alt. Ich komme ursprünglich, das darf man ja im Saarland gar nicht so sagen, ich komme aus der Pfalz, aber bin hier jetzt inzwischen seit gut 7 Jahren im Saarland wirklich heimisch geworden, fühle mich hier unglaublich wohl, habe studiert in Heidelberg Medizin. Das sollte man vielleicht auch wissen, Psychiatrie ist ein Fachgebiet der Medizin und Psychiater und Psychotherapeut ist ein Facharzt. Das heißt, ich habe eine medizinische, vollumfängliche Grundausbildung sozusagen, habe mich dann spezialisiert, hatte wie gesagt in Heidelberg studiert, war dort an der Uni dann auch, habe meine Facharztausbildung gemacht und habe mich dann auch habilitiert. Das heißt, ich bin nicht nur Doktor, sondern Privatdozent, kennen die wenigsten, ganz undankbarer Titel, weil es ist eigentlich wie eine Professur. Ich habe dafür alles geliefert, was man für eine Professur liefern muss, bin aber dann danach von der Uniklinik Heidelberg weg. Und es gibt bestimmte Bedingungen, dass man eine sogenannte außerplanmäßige Professur bekommt. Unter anderem muss man an einem akademischen Lehrkrankenhaus der jeweiligen Universität sein. Das bin ich jetzt nicht mehr. Und man muss eine bestimmte Anzahl von Publikationen vorlegen etc. Aber ich bin die ganze Zeit auch noch regelmäßig in Heidelberg an der Lehre tätig. Genau, das habe ich so ein paar Sachen schon beantwortet. Alte haben gesagt, Beziehungsstatus, ich bin gebunden. Ich bin in einer glücklichen Beziehung, kann man auch noch dazu sagen. Ja.
Genau, Sie sprachen auch von Publikationen. Man sieht es auf der Webseite. Wir haben es angegeben mit über 50 Publikationen, wo Sie direkt und indirekt mitgewirkt haben. Ist das etwas, wo Sie sagen, das wollen Sie noch weiter intensivieren und auch in Zukunft noch mal etwas herausbringen? Wir sprachen eben auch spaßeshalber von einem Verlag, der Ihren Bestseller in Zukunft ein bisschen unterstützt. Ist das im Moment ein Thema, was viele vielleicht auch gar nicht wissen? Sie sind im Moment tatsächlich, wie soll man sagen, Führungskraft von 3 Kliniken. Ist das richtig?
Ja. Also das ist richtig. Ich habe im Moment tatsächlich 3 Kliniken als Chefarzt zu verantworten. 2 davon in Saarbrücken, in den SAG-Kliniken Sonnenberg. Das ist die Erwachsenenpsychiatrie, also 18 bis 65 Jahre ungefähr. Und die Gerontopsychiatrie 65 plus. Und ich bin außerdem kommissarischer Chefarzt der SAG, des SAG-Klinikums in Merzig, dort der Psychiatrie. Und das ist natürlich ziemlich viel, was die Publikationen betrifft, die Sie angesprochen haben, dass diese große Vielzahl an Veröffentlichungen, das sind wissenschaftliche Fachartikel, die da in den Zeitschriften erschienen sind. Da bin ich nicht der alleinige Autor, sondern das ist mit Kolleginnen und Kollegen zusammen entstanden, sehr wissenschaftlich, sehr speziell, nicht so, sag ich mal, was jetzt viel gelesen wird. Was mir dagegen sehr am Herzen liegt, ist auch Bücher zu schreiben, die verständlich sind. Ich habe ein Lehrbuch geschrieben, das richtet sich auch eher wieder an so ein Fachpublikum, psychiatrische Differentialdiagnostik, aber dann auch den Psychiatrie-Comic. Und da sind wir jetzt eher bei meinem Grundanliegen, nämlich psychiatrische Themen verständlich rüberzubringen. Der Psychiatrie-Comic, das war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Christine Göhrig, eine Grafikerin aus Ludwigshafen, die ich zufällig mal kennengelernt hatte. Und es hat sich eine ganz tolle Zusammenarbeit und auch eine Freundschaft da ergeben, wo wir uns immer wieder so die Bälle zugespielt haben. Und das muss man eben nochmal unterscheiden, diese Form von Publikation. Da gibt es eben noch nicht so viel, aber da habe ich durchaus auch die Ambitionen, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, dass ich vielleicht doch noch das eine oder andere auch nochmal in Buchform rausbringe, wo es auch um mein Grundanliegen geht, nämlich die Welt der Psychiatrie irgendwie nach außen zu tragen, weil die Leute ja so ganz komische Vorstellungen zum Teil haben. Was ist das denn? Was macht man denn da? Und da würde ich gern drüber informieren.
Das ist auch mit ein Thema, weil ich gerade mit aufnehmen möchte, und zwar deswegen auch natürlich der Podcast Psychiatrie verständlich erklärt. Sie sind jetzt heute 54 Jahre alt, Klinikchef. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Sie sind ja jetzt nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, boah, das ist das Thema, was mich jetzt brennend interessiert. Also was waren die Beweggründe, irgendwann zu sagen, darauf möchte ich mich spezialisieren, das ist der Grund, warum ich das nach außen tragen möchte. Gab es da irgendwie besondere Erlebnisse? Was ist da der Hintergrund?
Ja. Sehr gute Frage, denn tatsächlich ist Psychiatrie so ein sehr spezielles Gebiet innerhalb der Medizin und die Frage ist, warum sucht man sich genau das aus? Hat natürlich Gründe. Ich war keiner von denen, die von Anfang an gesagt haben, ja klar, Psychodoc werde ich mal irgendwann. Ich wollte ursprünglich was Chirurgisches machen, Orthopädie, Unfallchirurgie, das hätte mich sehr gereizt. Da ich wollte überhaupt schon immer Arzt werden, das war klar. Und ich habe schon meine Teddybären operiert damals und so als Kind, also süß. Bin da ganz früh reingekommen. Aber war tatsächlich dann auch, habe immer so gefremdelt mit diesen operativen Sachen, obwohl es mein Traum war, aber ich war ganz aufgeregt und nervös und bin da nie so, habe da so richtig reingefunden und habe gedacht, Mensch, wenn ich da nicht so richtig reinkomme, ich mache mal was total Abgefahrenes, ich mache ein Praktikum während des Studiums in der psychiatrischen Klinik und boah, das war eine ganz spannende Welt. Erstens mal, weil man es mit so unterschiedlichen Menschen, Patienten zu tun hat, aber auch, weil ich die Teams so toll fand. Das war so ein Zusammenarbeit. Man hat wirklich ganz viel auch miteinander zu tun gehabt und auch so ein Schlüsselerlebnis zum Beispiel war, dass ich schon als Student irgendwie da so ernst genommen wurde. Also da gab es so einen alten Professor, der die Station betreut hat. Wir haben Visiten zusammen gemacht. Hinterher saß man beieinander und hat über die Patienten gesprochen, hat besprochen, was man gerade gesehen hat. Der alte Professor hat dann Zigarillos gereicht und ich durfte dann da als Medizinstudent meine Meinung dazu sagen. Ja, ich habe in dieser Runde da gemerkt, man ist plötzlich auf eine ganz andere Art beieinander. Und dazu kamen wirklich diese vielen spannenden Patientinnen und Patienten, mit denen man es zu tun hatte. Kein Fall war so ganz wie der andere. Kein Mensch ist wie der andere. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich sogenannte praktische Jahr in der Psychiatrie gemacht. Das ist so am Ende des Medizinstudiums, wo man nochmal dann den Übergang, den Einstieg in die Klinik kriegen soll. Und das hat mich immer noch gefesselt. Und so bin ich dann dabei geblieben. Ich darf auch ganz offen sagen, ich habe immer mal wieder so ein bisschen damit gehadert, tue das auch heute noch, weil das Praktische fehlt mir schon mal auch. Mit praktisch meine ich eben bohren, schrauben, sägen, schneiden. Es ist manchmal schon auch mühsam, wenn man den ganzen Tag nur redet und Medikamente verordnet und was auch immer so Alltag des Psychiaters ist. Als Chefarzt habe ich natürlich wieder andere Aufgaben, aber es bleibt halt sehr im Virtuellen. Und manchmal wünscht man sich einfach was ganz Handfestes. Und das ist so eine Herausforderung, da trotzdem irgendwie durchzukommen.
Weil Sie gerade das Praktische angesprochen haben, es gab auch die eine oder andere Frage, ob man bei Ihnen auch noch vorbeikommen könnte und sich behandeln lassen könnte. Das ist aktuell nicht möglich, weil Sie ja nicht mehr aktiv behandeln, richtig?
Stimmt so nicht ganz. Also ich bin schon aktiv auch in der Klinik und der Behandlung tätig auf zweierlei Weisen. Einerseits habe ich eine Privatambulanz, also eine Sprechstunde, wo man sich auch Termine geben lassen kann, die man dann entweder selbst bezahlt oder wenn man privat versichert ist, die von der Versicherung erstattet werden. Das habe ich allerdings auch sehr einschränken müssen, wirklich einfach aus zeitlichen Gründen. Sie sagten es, 3 Kliniken erfordern einiges. Aber ich bin auch immer wieder viel in den Kliniken unterwegs, auf den Stationen. Es ist mir auch wichtig, da den Anschluss nicht zu verlieren, auch immer wieder Patientinnen und Patienten zu sehen, eben nicht nur Privatpatienten natürlich, sondern alle, die so in die Klinik kommen. Ich würde es gern in viel größerem Umfang machen. Ich schaffe es nur sporadisch, aber ich bin immer wieder da gern im Kontakt. Bin immer wieder auch dann interessiert, wenn es so spannende, knifflige Fälle gibt. Also Menschen, wo nicht ganz klar ist, wo geht's da lang, was haben die überhaupt. Was mir auch ganz wichtig ist, ist, die jungen Kolleginnen und Kollegen auszubilden, die an der Hand zu nehmen, in das Fach reinzuführen. Und das geht, finde ich, wirklich am besten im täglichen Arbeiten, indem man gemeinsam Patientinnen und Patienten spricht, sieht, sich austauscht und dann darüber hinaus ein Verständnis entwickelt.
Dieses, was Sie gerade erzählen, an den Patienten, also Sie hören und sehen ja schon den ganzen Tag auch viel Leid. Wie gehen Sie selbst mit diesen ganzen Erfahrungen um? Weil man kennt jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es gibt ja dieses unterschwellige Gerücht, dass ja auch die Psychologen und Psychiater diejenigen sind, die am meisten eigentlich auch davon gefährdet sind, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Gibt es auch solche Phasen, wo Sie merken, oh, ich bräuchte vielleicht jemand, mit dem ich rede. Gab es gegebenenfalls auch schon solche Phasen? Wie sind so Ihre Erfahrungen aus Ihrem persönlichen Umfeld, aber auch von Kolleginnen und Kollegen? Kamen die schon auf Sie zu?
Also zunächst mal, man sieht als Psychiater viel Leid, viel menschliches Leid, das stimmt, aber das ist ein Teil des Medizinerberufs. Natürlich hat man es mit Menschen zu tun, denen geht's schlecht, die sind krank, die sind schwer betroffen, vielleicht sogar sterbenskrank. Also das Leiden gehört zum Arztsein dazu, aber ich fand es sogar eher positiv in der Psychiatrie, dass man von Anfang an genau dazu eine professionelle Haltung entwickeln konnte. Das heißt also, dass man von Anfang an dran arbeiten konnte, da irgendwie selbst sich nicht zu sehr mitnehmen zu lassen. Ich finde, das ist immer die Kunst, in dem Moment, wo man mit der Patientin, mit dem Patienten zu tun hat, schon da bei zu sein, nah zu sein, aber sich auch wieder rauszunehmen. Das fand ich bei in der Psychiatrie etwas, was ich von Anfang an als wichtig begriffen habe, dass ich das übe. Es war in der Psychiatrie auch, so habe ich es erlebt, nie eine Schande zu sagen, ich bin jetzt gerade am Anschlag oder ich kann nicht mit dem Patienten jetzt weiterarbeiten, übernimm du den mal. Solche Sachen finde ich sehr, sehr hilfreich. Und auch selbst darauf zu achten, zum Beispiel, wenn mich was zu sehr mitnimmt, dass ich sofort gegensteuere, dass ich dann gucke, dass ich da irgendwie eine professionelle Distanz wieder reinkriege. Ganz offen gesagt, die Gelegenheiten, wo ich wirklich merke, ich stoße an eine Grenze und schlafe vielleicht sogar mal schlecht, haben nichts mit Patienten zu tun, sondern eher mit strukturellen Gegebenheiten. Also zum Beispiel, wenn die Klinik in so einer schwierigen Situation gerade ist, wenn man so zum Beispiel einen Aufnahmedruck hat, da weiß man nicht mehr, wohin mit den Patienten. Das ist belastend. Oder auch jetzt ganz anderes Thema, wir haben Fachkräftemangel. Wir haben weniger Ärztinnen und Ärzte, als wir gerne hätten. Wir haben vor allen Dingen wenig Fachärztinnen, wenig Fachärzte. Und das belastet. Und da fragt man sich manchmal schon, Mensch, wo geht denn das weiter? Gerade wenn man dann mitbekommt, es orientieren sich wieder Leute um. Das ist, finde ich, wesentlich belastender als der Umgang mit den Patienten, weil man indirekt sich natürlich fragt, ja, was wird denn jetzt aus den Patienten? Wenn man niemanden mehr hat, der die behandelt, wie soll denn das werden? Und diese Gedanken, das ist so eine Hilflosigkeit, die entstehen kann. Da muss man aufpassen, dass man nicht in eine Hilflosigkeit fällt. Aber das ist ja etwas, was ich viel schlechter beeinflussen kann als die professionelle Arbeit, wo ich weiß, was ich zu tun habe. Und vielleicht auch noch ein Wort, ganz wichtig finde ich, man hat es mit Teams zu tun. Und man ist gerade in der Klinik ja nie wirklich alleine mit einem Patienten beschäftigt, sondern man hat das Team, auf das man sich auch, wenn es gut läuft, verlassen kann. Die sind professionell. Und gemeinsam kriegt man es gehandelt. Und natürlich bin ich als Chef letztverantwortlich. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber ich weiß immer, ich habe meine wirklich guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis. Und die sorgen dafür, dass das gut geht und dass die Patienten gut behandelt sind.
Sie sprachen ja gerade von verschiedenen Aufgaben oder auch Drücken, die ja auch von außen kommen. Auch diese gewisse Hilflosigkeit. Wir könnten natürlich jetzt auch politische Themen mit aufnehmen, weil rein aus Ihrem Arbeitsalltag sind Sie auch davon betroffen und auch steigenden Zahlen von mentaler Krankheit, Gesundheit, je nachdem, wie man das ansprechen mag. Vielleicht werden wir das nochmal bei gegebener Zeit nochmal mit aufnehmen, weil das ist, glaube ich, auch ein so großes Thema, was wir tatsächlich vielleicht mal nochmal mit aufnehmen sollten, auch an passenden Stellen. Und was es mir gerade noch in dem Zusammenhang geht, Sie sprachen das schon an, Sie bilden ja auch aus, aber trotzdem ist der Fachkräftemangel spürbar. Mhm. Gibt es gegebenenfalls Tipps oder sagen Sie, gibt es gewisse Charaktereigenschaften, wo Sie unseren Zuhörern sagen können oder auch Zuschauern, wir haben ja beides, wo Sie sagen können, wenn ihr diese Eigenschaft habt, überlegt euch doch mal, das Thema ist wirklich spannend, um vielleicht, Sie können hier die Möglichkeit jetzt nutzen, tatsächlich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, achte darauf, nutze die Chance.
Genau. Also zunächst mal ganz wichtig, dass man Grundinteresse daran hat, mit Menschen zu arbeiten. Klingt blöd, aber sollte man eigentlich von jeder Ärztin, von jedem Arzt erwarten. Aber es ist trotzdem nochmal ein Unterschied, ob ich sage, ich möchte wirklich in Kontakt kommen. Das ist ja das Besondere in der Psychiatrie, dass man halt jetzt nicht nur sich auf einen Körperteil oder eine Region fokussiert, sondern man hat es mit dem gesamten Menschen zu tun. Und man braucht schon ein gewisses Grundinteresse am Menschen, eine gewisse Neugier, sich da auch mit Themen auseinanderzusetzen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und es sollte aber auch nicht zu viel sein. Also ich habe es auch ganz oft schon gehört, dass jemand sagt, ich werde Psychiater, Psychotherapeut, Psychologin, was auch immer oder Psychiaterin, weil ich mich so gut immer in alles reinversetzen kann. Ich war schon als Kind damit beschäftigt, alle zu trösten und später war ich für meine Eltern verantwortlich, weil es denen immer so schlecht ging und ich habe ganz viele im Freundes- und Bekanntenkreis, die suchen immer meine Nähe, weil ich so weich und empathisch bin. Da bin ich immer skeptisch, weil es ist ganz wichtig, erstens mal, dass man nicht zu sehr verschmilzt, sondern dass man, wie wir es vorhin auch besprochen haben, ein Stück weit sich rausnehmen kann.
Gewisse Distanz, ja.
Gewisse Distanz, ganz genau. Und ich hoffe, das kommt auch in meinem Podcast rüber. Mir ist ganz wichtig, eine präzise Sicht, die in gewisser Weise eine sehr medizinische Sicht ist. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt alles verstehend durchdringen kann, sondern es geht darum, dass ich als Psychiaterin, als Psychiater einen sehr klaren Blick brauche und ordnen muss, immer wieder ordnen muss. Worum geht's da eigentlich? Was ist denn das Thema? Liegt da wirklich jetzt gerade eine Krankheit vor? Geht's um irgendwelche lebensgeschichtlichen Zusammenhänge? Geht's da um Störungen? Und ich muss immer wieder in der Lage sein, ja, aufzuräumen, zu sortieren, zu klären, das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Teil. Und dazu braucht man eine relativ klare Sicht, ein klares Standing. Und das ist eigentlich genau das, was ja auch sonst in der Medizin so gemacht wird. Erstmal stellt man fest, was ist. Und wenn ich möglichst klares Bild von dem habe, was ist, dann komme ich zu meinen Maßnahmen. Das ist das, was ich hier vermitteln will. Und deshalb im Übrigen sind auch ganz viele Neurologinnen und Neurologen, die in die Psychiatrie kommen, oftmals ganz hervorragend geeignet, das zu machen. In der Neurologie-Weiterbildung ist Psychiatrie ein Jahr Pflicht. Und das sind oftmals Kolleginnen und Kollegen, die da sehr, sehr gewohnt sind, klar und präzise zu denken und zu diagnostizieren.
Ist es auch so, wir reden ja da immer sehr offen, ist es so, dass Sie den ganzen Tag, auch das war das ein oder andere Mal ein Thema, laufen Sie rum und analysieren Sie den ganzen Tag Menschen? Also das ist ja, wenn man diesen Job ausübt und man so viele Erfahrungen gemacht hat, ja. und es verhält sich jemand jetzt, sagen wir mal, nicht normal. Mhm. Wir hatten ja das Thema, dass eigentlich das Gute ist ja, dass ich ganz viele normal. Aber laufen Sie rum und analysieren Sie jeden und auch im Privatbereich, erwischen Sie sich manchmal und sagen, oh, Herr Dr. Seidel, mal einen Schritt zurück?
Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Das Schöne ist ja gerade, wenn man es in der Klinik mit vielen Menschen zu tun hat, die psychisch irgendwie angeschlagen sind, auffällig sind, schwer krank sind. Ich erfreue mich persönlich immer an denen, die normal sind. Im weitesten Sinne, jetzt können wir uns wieder drüber unterhalten, was ist denn Normalität? Der Normalitätsbegriff ist ja ganz schwierig. Aber mit normal meine ich einfach irgendwo unaufgeregt, unauffällig, wo es einfach läuft. Das finde ich schön, das genieße ich. Und das ist ja meistens so der Fall. Und natürlich in dem Moment, wo jemand jetzt ganz grob auffällig ist, sehr aus dem Rahmen fällt, dann arbeitet natürlich sofort der professionelle Verstand. Also da, wo was außergewöhnlich wird, da muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu sehr dann analysiere oder betrachte oder einordne. Das geht meistens dann doch automatisch. Aber nochmal, also ich finde es gerade wohltuend, mich außerhalb dieses klinischen Kontextes zu bewegen und zu sehen, Mensch, die meisten Menschen leben doch irgendwie einigermaßen zufrieden und gut und kompatibel ihr Leben und das ist schön.
In diesem Zusammenhang gerade, vielleicht möchten Sie ja ein Geheimnis erzählen. Gibt es vielleicht irgendwie einen Tick, eine Zwangsstörung oder irgendwas, was Sie haben, wo Sie sagen, achtet doch mal in Zukunft drauf, das habe ich. Und was auch gar nicht schlimm ist, weil jeder hat ja vielleicht auch so eine kleine Eigenschaft an sich.
Sie wollen jetzt meine Macken wissen.
Die anderen.
Ja klar, natürlich. Also ich habe keine Macken. Ja. Nein, natürlich habe ich auch Macken. Tatsächlich habe ich einen gewissen Hang zum Perfektionismus, damit verbunden auch so zur Zwanghaftigkeit. Jetzt nicht Zwang im Sinne von einer Zwangsstörung. Mhm. Das vielleicht auch, aber eher damit, dass ich doch dazu neige, die Dinge sehr, sehr genau machen zu wollen und mich da manchmal dann auch zu sehr reinbegebe. Das ist tatsächlich so eine eigene Schwäche, die einerseits gut ist, weil man dann da schon dazu neigt, alles gründlich zu machen, aber es kann einen auch ein bisschen handicappen.
Okay, gibt schlimmere Eigenschaften, als zu sagen, ich möchte meine Arbeit gut ausführen oder sehr gut ausführen.
Sie haben es ja sehr nett formuliert, vielen Dank. Ja. Ganz genau, ja.
Ja, ich habe mir hier ja, die Leute werden es wahrscheinlich auch sehen, die auch im YouTube dann folgen, hier steht ein kleines MacBook, weil wir es ja spontan halten wollen. Wir sind jetzt gestartet nach langer Planung mit diesem Podcast und sind dann auch relativ schnell auf das Videoformat umgestaltet und sie verfolgen ja ein gewisses Ziel und zwar Aufklärung. Muss man auch reinwachsen, das ist auch ganz normal. Wie sieht denn Ihr grundsätzliches Ziel persönlich aus, damit die Leute auch verstehen, was das grundsätzliche Ziel von Ihnen ist persönlich, von diesen Kanälen, rund ums Thema Psychiatrie, aber auch die grundsätzlichen Themen, die hier. Aber was ist Ihr, sagen wir mal, kurzfristiges, mittelfristiges und langfristiges Ziel mit Ihrer Arbeit, mit Ihrem Sein hier in den Kanälen?
Ja, also Sie haben es eigentlich schon gesagt, es geht um Aufklärung. Aufklärung bedeutet für mich, dass doch mehr oder weniger klare Vorstellungen sind von dem, worüber wir sprechen. Also für mich wirklich immer wieder Musterbeispiel, und ich komme ja auch im Podcast ganz oft drauf zurück, ist der Depressionsbegriff. Ja, Depression wird für alles gebraucht. Und das ist für mich wirklich, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen, das ist schädlich. Das ist schädlich deshalb, weil wenn ich alles mit demselben Begriff überziehe, dann findet überhaupt keine Auseinandersetzung mehr statt. Was läuft denn da inhaltlich? Und da kann ich auch nicht helfen. Wenn jeder, dem schlecht geht, eine einzige Diagnose kriegt und dann möglichst Standardtherapie gemacht wird, dann komme ich nicht weiter. Oder auch andere Begriffe, eben sowas wie ADHS. Ja, wir hatten eine Folge jetzt auch aufgenommen, wo es darum ging, dass ADHS ja ganz häufig heutzutage diagnostiziert wird, häufiger als früher. Und da muss man sich auch fragen, woran liegt das? Sind das vielleicht auch manchmal Fehlzuschreibungen? Und auch da sollte man halt wissen, worum geht's? Was ist es, wenn ich sage, jemand hat ADHS? Oder was ist es, wenn ich sage, jemand ist ein Narzisst oder so? Und da finde ich es ganz wichtig, dass die Begriffe klar werden. Und mein Anliegen ist daraus erwachsen, weil ich gesehen habe, da wird so viel drüber berichtet. Ja, diese psychiatrischen Themen sind allgegenwärtig gefühlt. Und ich leide aber dann immer so ein bisschen drunter, dass ich merke, das ist nicht immer korrekt. Ja, und da kommt vielleicht wieder meine zwanghafte Art. Ich will es dann klarstellen. Ne? Ich will, dass da präzise Informationen gegeben werden. Und daraus ist das erwachsen. Und ich bin ja, ist glaube ich auch kein Geheimnis, Social Media völlig unerfahren. Mhm. Deshalb bin ich froh, dass es Sie und Ihr Team gibt. Sie machen das so toll, weil ich da überhaupt keine Erfahrung habe, keine Berührungspunkte. Aber mir war klar, Bücher schreiben, das bringt eigentlich heutzutage nicht mehr so viel. Comics, okay, geht noch. Aber wenn ich da ein bisschen was kommunizieren möchte, was ja mein Anliegen ist, muss ich diesen Weg gehen und sehe das jetzt als spannende Herausforderung und bin auch gespannt, was sich entwickelt. Ihre Frage, mittelfristig, langfristig, wo geht's lang? Nun, ich möchte schon, dass das irgendwie ausgebaut wird. Mittelfristig bin ich daran interessiert, da mehr in Interaktion zu kommen. Nochmal, das ist mir was Fremdes. Ja, ich bin damit nicht groß geworden und ich habe auch sonst außer dem Beruflichen überhaupt keine Social-Media-Nutzung. Und ich würde mich aber freuen, wenn es mir gelingt, mit der Hilfe von Ihnen und Frau Vignier, das ist ja auch ganz toll mitbegleitet, dass ich da mehr in Kontakt komme, dass ich in Austausch komme. Das ist mittelfristig mein Ziel. Langfristig weiß ich nicht, wo es uns mal hinspült. Hängt so ein bisschen davon ab, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wie groß ist die Aufmerksamkeit? Wie dauerhaft ist die Aufmerksamkeit? Und da muss man gucken, das sehe ich so ein bisschen als ein Projekt mit offenem Ausgang.
Ja, also vielen Dank erstmal, dass wir das Ganze begleiten dürfen und dass Sie auch bewusst dann uns auch Raum geben, glänzen zu dürfen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Sie sind ein unfassbar toller Mensch, warum es so viel Spaß macht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass der Grund, warum das so gut ankommt bei den Zuschauern und Zuhörern, weil Sie klar formulieren, aufklären wollen. Und man sieht es ja auch an den Reaktionen. Die Nachfrage ist da. Es gibt so viel Unsinn, was man draußen liest. Und sie sitzen hier in einer Ruhe, möchten hier Verantwortung übernehmen, aufklären. Und sie geben ganz offen zu, Social Media ist gar nicht mein Thema. Und ich möchte doch einfach nur ein bisschen Expertise nach draußen bringen. Ich will gar nicht jetzt das Thema der gesellschaftlichen Situation jetzt ansprechen, aber haben Sie einen Tipp, wie wir es hinbekommen, dass wir alle gemeinsam einfach ein bisschen mehr auf uns aufpassen, vielleicht auch das ein oder andere Zeichen ein bisschen besser lesen und einfach ein bisschen zufriedener, glücklicher und gemeinsamer die nächsten Schritte und Tage gehen? Und haben Sie da einfach, weil, bevor Sie antworten, was ich immer so schön finde, ist, dass Sie einfach in sich ruhen, die Leute wahrnehmen, bis zum Schluss den Raum geben. Und ich könnte das endlos weiterspielen. Ich weiß, dass Ihnen das gar nicht so gefällt. Wir waren die Tage zusammen bei einer anderen Veranstaltung. Und meine Aufgabe ist es ja, Sie zu repräsentieren, Sie an geeigneter Stelle zu platzieren. Und das tut Ihnen manchmal gar nicht so gut. Und wo Sie denken, ich gehe mal 2 Meter nach links oder rechts. Umso mehr freut es mich, dass Sie auch diese Chance nutzen, auch nochmal dann zu sagen, ich stelle mich der Situation. Aber können Sie einfach, long story short, können Sie einfach 2, 3 Tipps mitgeben, wie wir es gemeinsam nochmal hinbekommen, das gefühlte Negative, was uns alle im Moment belastet, nach vorne zu bringen und nochmal zu heben.
Ja, also erstmal möchte ich doch nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also ich werde ganz verlegen, wenn Sie das so sagen. Es freut mich natürlich, dass Sie das so erleben. Und ich glaube, was mir tatsächlich hilft und was vielleicht auch allgemein helfen kann, ist so ein Stück weit mehr so eine Toleranz zu entwickeln, einfach vielleicht auch die Leute so sein zu lassen, wie sie sind. Ich bin halt nicht sehr in diesem Social-Media-Ding drinnen oder gar nicht, außer jetzt hier. aber was ich halt mitbekomme, ist doch, dass ganz schnell offenbar die Tendenz heutzutage da ist, zu kommentieren, sehr polarisiert zu kommentieren und dass es da immer darum geht, sich zu positionieren, auch zum Teil sehr krass und drastisch. Und was ich da einfach als Tipp hätte, ist, dass man versucht, ein bisschen gelassener und toleranter zu sein. Die Menschen sind so, wie sie sind. Grundsätzlich kriegen wir die nicht anders. Und es hilft manchmal, da weniger aufeinander rumzuhacken, sondern geduldiger, rücksichtsvoller, nachsichtiger zu sein. Das klingt jetzt furchtbar alt, wenn ich das sage. Aber früher war das anders. Nein, aber ich glaube, das ist schon was. Und vielleicht auch doch nochmal mehr miteinander, auch in der analogen Welt. Also, dass man guckt, wirklich so ganz konkret miteinander klarzukommen. Das eine ist, wie ich da überall vernetzt bin und wie ich mich da im virtuellen Raum bewege. Das andere ist aber so konkretes Miteinander. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist eben, und das ist auch wieder das immer wieder bei dem Thema meines Podcasts, ich erlebe die Tendenz, dass auch ganz schnell pathologisiert wird heutzutage. Einerseits ist es ja schön, wenn Psychiatrie entstigmatisiert wird, wenn diese Begriffe ihren Schrecken verlieren. Ich erlebe aber schon auch, dass ganz schnell Zuschreibungen da sind. Das ist ein Narziss. Oder dass dann auch an mich die Frage kommt, können Sie mir schriftlich geben, dass meine Ex-Frau, mit der ich gerade im Clinch bin, eine Narzisstin ist oder so. Das finde ich schwierig. Ja, statt dass man eben, da sind wir wieder beim Thema Toleranz, statt dass man sieht, das Spektrum dessen, wie Menschen sein können, ohne dass das auch gleich krankhaft oder gestört ist, ist sehr groß. Und uns täte es gut, wenn man das mal so respektiert auch.
Ja, das finde ich schön. Auch da könnten wir eine ganze Folge drüber reden, was Toleranz angeht oder was Social Media auch. Klar nutzen wir Social Media, um eine gewisse Reichweite zu bringen. Aber im Moment ist ja auch das Thema, welche Auswirkungen hat Social Media tatsächlich auf unsere Jugend. Ja, dass wir sagen, wir heben das Alter der Nutzung an, erst ab 16 Jahren. Es gibt gewisse Länder, die machen das bereits schon. Sehen Sie, um kurz da mal noch thematisch einzugehen, sehen Sie Auswirkungen des Social-Media-Konsums auf unsere Jugend und auf die Gesellschaft? Und sehen Sie auch wenn das nicht immer so ein schönes Thema ist, immer noch Corona-Spuren in unserer Gesellschaft oder in unserer mentalen Gesundheit? Ja. 2, 3 Sätze dazu, was macht Social Media mit uns? Oder gibt es auch noch Corona-Spuren, die mit uns hängen?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich bin kein Kinder- und Jugendpsychiater. Das ist ja so ein eigenes Fachgebiet.
Okay.
Insofern kann ich nicht richtig aus der eigenen Expertise was heraus sagen. Aber man muss vorsichtig sein, natürlich Frage, was ist Ursache, was ist Wirkung? Ich denke, die Tatsache, dass Social Media was mit den jungen Menschen macht, ist offensichtlich. Da gibt es wirklich genug Daten und Studien und das ist ja auch alles in der Öffentlichkeit, dass es natürlich was mit einem macht, wenn man ständig sich präsentiert. wenn man auch versucht, ständig einem möglichst großen Publikum ein möglichst positives Bild zu vermitteln, wenn Kontakte eben, wie ich gesagt habe, nicht mehr analog stattfinden, sondern virtuell, wenn man natürlich auch ganz andere Rollenmodelle dann hat. Na, auch das wurde ja schon hinlänglich beschrieben und diskutiert. Wie ist es zum Beispiel, wenn der erste Kontakt mit Sexualität über Pornografie stattfindet? Da gehört dann wieder eine Kompetenz dazu, die vermittelt werden muss, die vielleicht auch da ist, dass man weiß, das ist nicht das reale Leben, aber das macht was mit den jungen Menschen. Umgekehrt ist es aber auch natürlich so, wenn jemand groß wird auf eine Art und Weise, wo zum Beispiel die Eltern nicht mehr so präsent sind, wo die Strukturen nicht mehr klar sind, wo eine Verunsicherung da ist, dann führt das ja auch dazu, dass ich im Virtuellen wieder was tut, dass ich mir dort meine Orientierung suche, Identifikationsfiguren und so weiter. Und das ist eher was mir Sorge macht. So eine gesellschaftliche Entwicklung, die man ja beobachtet, dass wenig Verbindlichkeit da ist, wenig Halt auch in den Elternhäusern, weniger Vorbildfunktion, vielleicht als früher auch weniger moralische Maßstäbe. Auch das klingt jetzt wieder so alt, ich weiß, aber man muss tatsächlich sagen, es ist gar nicht mal schlecht, wenn es bestimmte Werte und Normen gibt, sowas wie Pflichtbewusstsein oder auch, dass man sich mal durchbeißen muss im Leben, dass man nicht immer gleich nach Hilfe rufen muss, sondern auch mal versucht, selber irgendwie sich da durchzuwursteln. Sowas kommt meines Erachtens oft zu kurz. Und dann ist die Gefahr, dass man sich dann einfache Lösungen irgendwo anders sucht. Und da ist natürlich das Thema Internet ganz groß. Und da sind es nicht immer vielleicht die optimalen Identifikationsfiguren.
Das stimmt. Das haben Sie aber auch wieder schön gesagt. Auch, wie Sie immer sagen, ja, verschiedene Blickwinkel. Das ist einfach das Thema, sich selbst mal ein Stück weit zurückzunehmen, den Blickwinkel zu ändern und sich auch in die Person gegenüber mal hineinversetzen. Und das meine ich mit Vorbild sein. Das tut gut, auch sie in der Nähe zu haben. Ich möchte nur mal erzählen, gerade, und dann kommen wir gleich auch zum Ende. Das Schöne ist in diesem Umgang, ein Freund von mir, dem sein Bruder hatte auch vor kurzem einfach ein Problem. Und ich konnte sie anrufen außerhalb der Arbeitszeit. Und das meine ich, es war für sie gar kein Problem, um diese Uhrzeit ans Telefon zu gehen. Es war für sie kein Problem, direkt zu helfen, zu unterstützen und zu sagen, ja, ich kümmere mich. Und das ist das Schöne, ich hoffe und ich glaube auch, das sehen die Leute. Deswegen haben sie Erfolg. Natürlich ist natürlich auch Erfolg immer eine individuelle Sache oder eine subjektive Wahrnehmung. Aber ich glaube wirklich, die Leute nehmen das wahr. Deswegen auch die ganzen Kommentare und möchten mehr von ihnen haben. Und das möchte ich einfach mal Danke sagen, auch für die Community, dass sie so mit Herzblut dabei sind, dass man auf sie zählen kann, dass sie das mit so einer gewissen Verantwortung übernehmen und nicht einfach wie andere das Ganze ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder einfach nur, um gewisse Klicks zu bekommen, die harten Storys rausnehmen. Denn ich weiß von der einen oder anderen Story, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle lustig sind. Ja, wir könnten natürlich Trash-Themen machen wir aber nicht, weil wir das ganze Thema ernst nehmen, das Ganze nach vorne bringen wollen. Ich möchte Danke sagen, dass Sie sind, wie Sie sind. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Wir werden weiter hier aufklären, hauptsächlich Sie, weil Sie sind der Experte. Und nutzen Sie doch gerne mal noch die Chance, kurz anzuspielen, was Ihre weiteren Vorhaben sind, was wir bespielen werden und vielleicht auch ein Tipp, wenn im Moment jemand gerade ein bisschen struggelt, zu sagen, die Jugendlichen, was Sie empfehlen mit der Situation, wie damit umzugehen ist.
Ja, also zunächst darf ich nochmal anknüpfen an dem, was Sie sagten. Vielen Dank nochmal für die Komplimente, das werde ich wieder verlegen. Aber ich glaube, eine Sache haben Sie oder zwei Dinge haben Sie angesprochen, die mir ganz wichtig sind. Nämlich erstens mal, Sie hatten so gesagt, dass Sie bei mir da so eine Leidenschaft erleben. Oder das ist, finde ich, eigentlich das, was den Arzt auszeichnen sollte oder die Ärztin. Wir sind irgendwann mal angetreten, um Menschen zu helfen. Und ich finde, man sollte es und darf das ruhig auch mit einer gewissen Leidenschaft machen. Auch das hilft einem ja im Beruf. Das ist übrigens etwas, was ich auch in letzter Zeit so ein bisschen vermisse. Also wir haben tolle junge Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung in der Klinik. Gar keine Frage. Aber ich habe so viele jetzt auch schon erlebt, die kommen und gehen. Und was mir heute oftmals fehlt, ist die Leidenschaft für den Beruf. Das betrifft gar nicht mal nur den Arztberuf, aber auch. Das ist so, eher etwas heutzutage, so Work-Life-Separation ist ja heutzutage, das ist, Leben hat nichts mehr mit der Arbeit zu tun. 9 to 5, genau. Ja. Ich möchte jetzt nicht zu sehr pauschalisieren, aber diese Leidenschaft hat ja auch was für sich. Natürlich läuft man Gefahr, dass man sich dann erschöpft und verausgabt, aber es ist auch schön, wenn man für was brennt. Ja. Man muss aufpassen, dass man nicht ausbrennt. Das andere auch dann, damit hängt für mich zusammen auch die Erreichbarkeit, dass man dann auch sich ja selber als sinnvoll erlebt in seinem Tun, ne? Dass man merkt, ich kann da hilfreich sein. Das ist ein schönes Gefühl. Und das meine ich ganz, ganz ernst so. Die Frage ist, was für Ziele haben wir, wo geht's dann weiter? Es würde mich auch freuen, wenn wir es tatsächlich schaffen, über die Aufklärung hinaus vielleicht auch wirklich junge Menschen zu gewinnen für diesen Beruf. Ja, sei es als Psychiater, Psychiaterin, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, aber auch sonst in helfenden Berufen, in der Pflege. Wir haben in der Klinik ganz, ganz viele verschiedene Einsatzfelder. Wir haben Fachtherapeuten, Ergotherapeuten, Bewegungstherapeuten, den Sozialdienst, natürlich Krankenpflege und so weiter. Es wäre schön, wenn wir da auch Menschen ansprechen, die sich dann engagieren oder überhaupt sich sozial engagieren. Das ist eben Ihre Frage, war ja auch, wie geht's denn gesellschaftlich weiter? Und da wäre es schön, wenn wir wieder mehr zu einer gegenseitigen Verantwortlichkeit kommen. Ich erlebe einfach die Tendenz, dass jeder so ein bisschen so für sich ist. Es geht primär so um die eigenen Bedürfnisse. Ne? Was brauche ich? Wie kann ich mich abgrenzen? Wie kriege ich möglichst viel raus aus der Gesellschaft? Und was mir da manchmal so ein bisschen verloren geht, ist die Haltung, dass ich ja ein Teil dieser Gemeinschaft bin und dass ich auch geben muss. Ich kann ja nur erwarten, dass ich was empfange, wenn ich auch bereit bin zu geben. Und ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mich ganz streng positioniere, ich arbeite am besten nur noch 20 Stunden die Woche, aber es ist klar, so wird unser Medizinsystem zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Wenn ich nur noch Ärztinnen und Ärzte habe, die 20 Stunden die Woche arbeiten, müsste ich viel mehr ausbilden, okay? Frage ist auch wieder da, wie mache ich das ganz praktisch? Wie mache ich das schnell? Weil das muss ich ja jetzt rasch umsetzen. Oder ist es nicht vielleicht auch so, dass ich ein bisschen mehr in das System reingeben muss, um da mehr empfangen zu können? Auch das jetzt bitte nicht falsch verstehen, kein generelles Bashing der Generation Z, sondern einfach so ein paar Gedanken, die man sich macht, wenn man vielleicht doch nochmal ganz anders aus einer ganz anderen Welt kommt. Und wieder eben zurück zu der Frage, wie geht's weiter gesellschaftlich und überhaupt. Ich glaube, wir müssen uns über diese Themen einfach Gedanken machen. Wer wird uns denn in Zukunft versorgen? Von wem kriegen wir was? Was geben wir zurück? Und wenn der Podcast da ein Stück weit auch einfach hilfreich ist, vielleicht, dass da Orientierung gegeben werden, Anknüpfungspunkte, Ansatzpunkte, das wäre schon ganz schön. Und ich freue mich auch weiter wirklich über einen Austausch. Ich hoffe, dass ich da in die Interaktion mehr reinkomme, dass man da nicht nur nach draußen was gibt, sondern dass ich auch Input kriege und dass man sich da vielleicht auseinandersetzen kann.
Sehr schön. Hilfestellung noch. Für alle, die im Moment ein bisschen strugglen, genau. Das war noch ein Thema, ganz kurz so Ihr Abschlusswort.
Genau, danke für die Erinnerung. da ist eben wirklich die Frage, was bedeutet strugglen? Da sind wir wieder bei dem Thema. Das müsste man klarer kriegen. Bedeutet strugglen, ich bin zum Beispiel orientierungslos und dann bin ich wirklich dagegen, dass man da generell sofort sagt, Fall für den Psychiater und für den Psychodoc und für die Psychotherapie, sondern es muss einfach klar sein, es gibt bestimmte Themen, die gehören zum Menschsein dazu, nämlich die Frage, wer bin ich, wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich mit Trennungen um. Und da muss man sich erstmal fragen, dieses Strugglen, ja, was liegt denn dem zugrunde? Ist es vielleicht wirklich eine Auseinandersetzung einfach mit Themen? Dann sollte man es nicht gleich für krank erklären oder für gestört. Oder bin ich wirklich dabei, eine Störung zu entwickeln? Störung in dem Sinne, da baut sich was auf, da kriegt was eine Eigendynamik, aus der ich wirklich nicht mehr rauskomme. Oder bin ich vielleicht wirklich schwer krank? Und auch da sind wir wieder beim Anliegen des Podcasts, dass ich das so ein bisschen lerne zu trennen. Ja, wo geht denn wirklich eine Störung los? Wo muss man wirklich auch von einer seelischen Krankheit sprechen? Oder wo ist einfach rein Menschliches, was uns da begegnet? Und das wäre schön. Und Anlaufstellen, das wäre jetzt müßig, die alle aufzuzählen, die es gibt auch für junge Menschen. Aber vielleicht, dass man sich überhaupt erst nochmal fragt, was treibt mich denn da um und das so ein bisschen mehr zuordnet dann. Okay.
Super. Haben wir soweit? Ich würde sagen, danke. Mir wurde gerade ein Hinweis gegeben zum Thema Corona. Ja. Da wir hier einen ganz offenen und ehrlichen Podcast gestalten, welches Thema sollen wir hier noch gerade mit auffassen?
Thema Corona darf ich gerade noch anknüpfen, weil das wurde nämlich nicht beantwortet von mir. Jetzt habe ich mich wieder so verloren in den anderen Antworten.
Sehen Sie, die gute Hälfte hier.
Die zwanghafte Hälfte. Ich kann auch nicht rausgehen und deine Frage unbeantwortet lassen. Das hätte mich jetzt den ganzen Abend beschäftigt.
Okay.
Thema Corona, natürlich merken wir die Nachwirkungen. Also es gibt wirklich ganz viele Menschen, die auch jetzt therapeutische, psychiatrische Hilfe suchen, die sagen, in der Covid-Pandemie ging was los. Also es ist unfassbar, was das mit den Menschen doch gemacht hat. Kann man sich jetzt natürlich drüber unterhalten, inwieweit war da eine Veranlagung da, inwieweit ist das sozusagen auf fruchtbaren Boden gefallen. Und man kann sagen, dass diejenigen, die psychisch irgendwie doch belastet waren, angeschlagen waren, die ihre Themen hatten oder vielleicht sogar erkrankt waren, denen hat das echt nicht gut getan, was da dann letztendlich passiert und gelaufen ist, diese ganze soziale Isolation, in die wir uns alle begeben mussten, das hat was mit den Menschen gemacht. Und da kann man sagen, die Nachwirkungen, die kriegen wir jetzt doch wirklich voll mit.
Mit zu spüren. Dann nehme ich da noch die letzte Frage auf. Sehen Sie aber kurzfristig die Chance, das in den Griff zu bekommen? Man sieht ja die Problematik, jetzt wird es doch ein bisschen politisch, man bekommt mal die Krankenkassen, man wird relativ schnell negativ eingeordnet, wenn man mal mental mit Schwierigkeiten aufgefallen ist. Wie sehen Sie das? Zumindest mal innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre bekommen wir die mentale Problematik. Weil wenn man mal offen durch die Welt geht oder auch in seinem näheren Umfeld, zum Glück wird es heute kein Tabuthema mehr sein oder es wird weniger. Aber ich bekomme schon mit, dass das mehr wurde. Und auch nach, Sie sagen, vielleicht ist es auch nur ein subjektives Wahrnehmen. Ist ja oft so, wenn man in seiner eigenen Bubble ist. Aber wird es die nächsten 2, 3 Jahre besser oder war es gar nicht so schlimm, wie wir alle denken? Sind die Zahlen vielleicht rückläufig, aber wir nehmen sie nur anders wahr? Ja. Vielleicht noch dazu, vielleicht haben Sie ja jetzt gerade zum Abschluss nochmal einen richtig guten, positiven Input dazu und es ist gar nicht so schlimm, wie wir alle denken.
Ich kann nur sagen, das ist ein riesig dickes Brett, was da zu bohren ist, und wir kommen nicht umhin zu differenzieren. Das heißt also, wir haben begrenzte Ressourcen in diesem ganzen Hilfesystem, begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen. Wir haben die Tatsache, dass eben, ich sag mal, zumindest psychiatrische Diagnosen zunehmen. Und ich muss da irgendwo auch gucken, wie verteile ich denn die Ressourcen? Auch so Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Wer braucht was? Wer kriegt was? Und da müssen wir einfach klarer kriegen, wer braucht denn welche Art von Hilfe? Im Moment erlebe ich, dass das immer noch sehr, sehr ungesteuert läuft. Jemand hat psychische, mentale Probleme und landet, also um es jetzt etwas überspitzt zu sagen, zufällig irgendwo in einem Bereich, wo dann auf unterschiedliche Weise geholfen wird. Was mir fehlt, ist einerseits da nochmal diese Weichenstellung, dass man sagt, wer muss denn wohin? Wer braucht gezielt welche Hilfe? Und andererseits auch nochmal, dass man eben schaut, ja, was steckt denn sonst noch dahinter? Auch Stichwort Prävention. Also wer braucht denn vielleicht wirklich einfach eine Unterstützung, die gar nicht mal aus dem Gesundheitswesen heraus erforderlich ist, sondern die viel allgemeinerer Natur ist, bevor er ein Fall fürs Gesundheitswesen wird? Wo kann man da was abfangen? Und da wünsche ich mir wirklich eine Herangehensweise, die das mehr im Blick hat, mehr für Verteilung sorgt, mehr für Steuerung sorgt, für einen Ausgleich angesichts der mangelnden Ressourcen.
Dann nehme ich die Chance gerade noch, und zwar, es gibt ja jetzt wieder diese Kriegspflicht oder Kriegsfreiwilligendienst, ist ja halb-halb. Sehen Sie das positiv oder andersrum? Der Bufdi, so hat man früher doch gesagt, der Bundesfreiwilligendienst. Ich glaube, jetzt nehmen wir mal den Kriegsbereich weg, den Bundeswehrdienst. Ich glaube, mal sehen, wie Sie das finden, uns tut es doch bestimmt gut, wenn wir alle nach unserer Schule zumindest mal ein halbes Jahr, 9 Monate, ein ganzes Jahr auch einen Sozialdienst, einen freiwilligen Sozialdienst machen. Das hat uns doch jahrelang gefehlt.
Das ist eine Suggestivfrage jetzt so. Wenn Sie schon fragen, das tut uns doch bestimmt gut. Geht auch sehr weit weg natürlich von den Psychodoc-Themen. Ich kann aber tatsächlich das rückführen. Wir hatten ja das Thema schon, nämlich, dass es ganz gut ist, wenn man nochmal, sag ich mal, ein anderes soziales Denken entwickelt. Und da kann natürlich wirklich sowas wie so ein Bufdi oder was auch immer in ein Raustreten aus den gewohnten Bezügen, ein Sein für andere, kann hilfreich sein. Wobei man sich natürlich fragen muss, wie weit kann ich das zur Pflicht machen? Kann ich wirklich jemanden verpflichten, für andere da zu sein? Ist aber ein sehr weites Thema.
Wir haben noch ganz viele Folgen vor uns.
Wir haben noch viele Folgen. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie Bezug drauf nehmen. Also Sie sehen, es gibt noch viel. Wir könnten jetzt auch stundenlang weiterreden. Das ist das Schöne übrigens an so psychiatrischen oder psychologischen Themen. Man kommt dann doch oft von einem ins andere. Und natürlich hat es ganz viel Bezüge gesellschaftlicher, politischer Art und so weiter. Ja. Aber ich glaube, für heute lassen wir es mal bewenden. Genau. Ich darf mich jedenfalls bedanken für die ganz vielen tollen Fragen. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch einiges beantwortet wurde, dass die Neugier ein Stück weit befriedigt wurde. Wenn nicht, fragen Sie auch ruhig weiter. Wir müssen ja nicht alles beantworten, aber vielleicht können wir ein paar Fragen dann noch beantworten. In dem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei, bleiben Sie auch neugierig auf uns, auf dem Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns auch an der einen oder anderen Stelle dann nicht nur im Virtuellen, sondern auch ganz in der Realität. Wir weisen ja auch immer hin auf Veranstaltungen oder auf vielleicht auch Aktionen, wo wir mal so ein bisschen mehr ganz analog nach außen treten. Also, vielen Dank und ja, sind das nächste Mal hoffentlich wieder mit dabei. Herr Franz hat das letzte Wort.
Ich sage vielen Dank, war ein toller Austausch. Vielen Dank, bleiben Sie, wie Sie sind.
Danke, ich darf mich auch bedanken.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.